Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Paché, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Hallo. Sie sind im Niger als Geschäftsmann, als Unternehmer aktiv. Ja. In welchem Geschäftsfeld sind Sie aktiv und schaffen Sie vor Ort Arbeitsplätze?
Ich bin erstmal im Bereich Bergbau, im Bereich Edelmetalle tätig. Langfristig gesehen werden wir sehr viele Arbeitsplätze dort schaffen. Ich habe die Basis geschaffen, bin jetzt seit 2,5 Jahren dort unten, bin der einzige deutsche Unternehmer überhaupt im Niger. Also nicht nur im Bergbau, sondern generell als einziger deutscher Unternehmer dort tätig und planen halt auch für die Zukunft aber sehr, sehr viele Arbeitsplätze im Bergbau, im traditionellen Bergbau auch zu schaffen.
Das bringt mich direkt zum nächsten Thema. Als einziger deutscher Geschäftsmann im Niger. Es gibt ja diesen bekannten Compact with Africa. Das war eine Initiative der Bundesregierung bei der G20-Präsidentschaft 2017. Ja. Es geht darum, vor Ort Arbeitsplätze zu schaffen und deutsche Unternehmer dazu zu bringen, dort vor Ort zu investieren. Mhm. Die Bundesregierung soll das halt auch fördern. Ja. Inwieweit profitieren Sie als Unternehmer von dieser Initiative?
Also bis jetzt gar nicht. Erstens, weil der Niger noch nicht in dem Compact with Africa mit dabei ist. Es gibt aber Bemühungen, was jetzt, dass der neue Botschafter in Berlin dieses auch initiieren will. Aber das ist ein langer Weg, bis der Niger dann, ich sag mal, Mitglied in dem Compact with Africa ist. Aber das Ziel sollte es auf jeden Fall sein, weil der Niger ist ein Schlüsselland, auch für Deutschland ein Schlüsselland. Nicht nur die Migration, sondern auch eine strategische Partnerschaft, gerade was das Thema Bodenschätze betrifft.
Sie haben es gerade angesprochen, das nigrische Agadez gilt oder galt 2015 auf dem Hoch der Flüchtlingswelle als Drehkreuz für die Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa. Ja. Da ist man schon ein wenig verwundert, warum jetzt ausgerechnet Niger nicht zu den Compact-Ländern gehört. Es sind jetzt 12 an der Zahl. Ja, ja. Wie erklären Sie sich das?
Man muss Eigeninitiative auch ergreifen, auch als Unternehmer den, ich sag mal, nicht nur der Regierung oder den richtigen Stellen auch dazu zu helfen, ich sag mal, in diese Richtung zu gehen. Aber allein von Deutschland aus, von der Wirtschaft aus, von der Industrie- und Handelskammer gibt es gar kein Interesse im Niger irgendwas zu machen. Also das ist meine Erfahrung einfach. Also beim vorletzten Besuch der Bundeskanzlerin im Niger habe ich auch bei der DIHK auch angefragt, ob eine Wirtschaftsdelegation dabei war. War überhaupt nicht das Thema, war dann die Antwort. Also Wirtschaft spielt überhaupt keine Rolle, nur Migration, Sicherheit. Wenn man sich aber auch anguckt, welche Mitgliedsländer in dem Compact with Africa sind, dann sind das nicht die Länder, wo die Migranten herkommen. Die Migranten kommen aus ganz, ganz anderen Ländern und ich glaube, kein Unternehmer, kein deutscher Unternehmer, kein internationaler Unternehmer wird genau in diesen Ländern wie Eritrea, wie Sudan, Somalia direkt investieren, um Arbeitsplätze zu schaffen. Die Drehscheibe ist aber immer noch der Niger, ist immer noch Niamey, das aber kontrolliert, also keine wilden Flüchtlingskurse sind, sondern kontrolliert. Also auch von der UN organisierte Flüchtlingslager in Niamey, wo die Leute handverlesen werden und dann nach Europa auch gebracht werden.
Wie darf man sich das konkret vorstellen? Handverlesene Flüchtlinge, die dort organisiert nach Europa gebracht werden? Können Sie das noch mal ein bisschen näher ausführen durch Ihre Vororterfahrung?
Ja, also meine Vororterfahrung, ich weiß, wo diese, ich sag mal, es sind ja keine Lager, also es sind schon vernünftige Häuser, die von der UN auch finanziert werden. Die Leute sind ordentlich untergebracht, kriegen auch sehr viel Unterstützung, was Bildung auch betrifft. Aber die wollen alle nach Europa. Also ich habe mich mit einigen unterhalten, die wollen alle nach Europa. Und die Bundeskanzlerin hat es auch offen gesagt. Also sie wollen auch diesen legalen Transit oder was auch noch erhöhen. War vor kurzem in der Welt, war glaube ich ein Beitrag gewesen, wo sie gesagt hat, derzeit sind es 300 Flüchtlinge. Ich weiß jetzt nicht, ob das aufs Jahr bezogen ist oder im Monat, dass sie das halt auch noch verdoppeln wollen. Aus meiner Sicht vielleicht auch ein guter Weg, aber ein schlechtes Zeichen für den Compact with Africa.
Das bringt mich zu einem anderen Thema. Nun haben wir viele Flüchtlinge, wir haben Terrorismus vor Ort. Der Compact with Africa arbeitet mit dem IWF und auch der Weltbank zusammen, um dort vor Ort Arbeitsplätze zu schaffen. Nun sind gerade diese beiden Organisationen haben gerade eben keinen besonders guten Ruf vor Ort. Mhm. Erinnert sei an die berühmt-berüchtigten Strukturanpassungsprogramme, vor allen Dingen in den 1990er Jahren. Also man hat oftmals den Eindruck, dass das Pferd von hinten aufgezäumt wird. Also dass man einerseits die Armut sozusagen fördert, ja, und dadurch halt auch die Flüchtlingsströme mitfördert und dann sagt, wir wollen euch helfen durch wirtschaftliche Kooperation. Wie beurteilen Sie diese Perspektive auf das Geschehen?
Der Weg oder der Ansatz, etwas zu machen, ist der richtige, aber die Art und Weise ist vielleicht auch fraglich. Da werden Projekte, ich sag mal interessante Projekte, was aus der privaten Wirtschaft kommt, einfach links liegen lassen und irgendwelche Gelder in politische Kanäle gesteckt, wo halt große Unternehmen nur was von haben, ganz große Unternehmen. Und gerade im Niger ganz große Unternehmen was von haben. Ansonsten, ich sag mal, kleine mittelständische Unternehmen und schon gar keine ausländischen Unternehmen haben da je was von den Geldern von Weltbank. Also ich habe selbst Kontakt oder was mit der Weltbank auch gehabt, gerade für den Bereich Bergbau. Unterstützung wurde zugesagt, aber es muss immer auch die Regierung einen gewissen Teil mit dabei haben. Aber da habe ich das also irgendwann, ich sag mal, ad acta gelegt, weil ich gesagt habe, ich brauche weder Regierung, ich brauche keine Politik vor Ort. Ich mache das eigentlich alleine. Deswegen hat es auch manchmal so lange gedauert.
Ja, schön, dass Sie ganz konkret geworden sind. Ja. Können Sie da noch mal etwas zu sagen? Was sind da Ihre Erfahrungen?
Also grundsätzlich, dass jetzt 1 Milliarde über Fonds auch zur Verfügung gestellt werden für Unternehmen, um die Migration zu bekämpfen, um Arbeitsplätze zu schaffen, finde ich grundsätzlich richtig. Aber wie das umgesetzt werden soll, ich habe das gerade heute aktuell bei dem Afrika-Verein der deutschen Industrie, hatte ich einen Termin.
Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft?
Der deutschen Wirtschaft. War ein sehr interessantes Gespräch, aber der O-Ton dabei bei der ganzen Geschichte auch. Ja, wie wollen wir das denn umsetzen, die ganze Geschichte? Wie können wir als Afrika-Verein das machen mit der IAK zusammen? Die Struktur ist gar nicht klar, wie das gemacht werden soll. Das ist meine Erfahrung, das ist das, was ich gehört habe.
Auf einen anderen Punkt zu sprechen zu kommen. Vor Ort grassiert der Terrorismus. Ja, in Mali, in Burkina Faso, in Libyen und Niger ist so ein bisschen eingekeilt. Ja, und man hat die Befürchtung, dass es dort halt auch auf das Land überspringt. Die erste Frage wäre, wie beurteilen Sie als jemand, der vor Ort Erfahrung hat, die sicherheitspolitische Situation im Land selber und vielleicht halt auch ein bisschen darüber hinaus? Was diesen Terrorismus angeht, was diesen Druck angeht.
Ich muss bei diesem Thema auch immer lächeln, weil wenn man internationale Berichte liest oder Einschätzungen, wie groß der Terrorismus ist, mit welchen Mitteln er bekämpft werden muss, dann frage ich mich manchmal, ob das gleiche Land ist, in dem ich dort lebe. Also ich fühle mich im Niger sicher. Es gibt sicherlich Regionen Richtung, also Difa, das ist Richtung Nigeria oder zur malischen Grenze, Richtung Gao oder zur libyschen Grenze oben, wo man einfach als Deutscher oder als Europäer nicht hingehen sollte, alleine hingehen sollte. Grundsätzlich muss man sich auch fragen, woher kommen dann diese Gruppen? Wer finanziert halt diese Gruppen? Ich hatte das auch schon vor kurzem auch gelesen. Der nigerische Verteidigungsminister hat vor circa 2 Wochen gesagt, er wüsste genau, wer hinter diesen Boko Haram oder anderen Terroristengruppen oder was steckt, wer welche Länder diese Gruppen finanziert. Er hat nicht genau gesagt, wer es ist. Aber ich denke mal, die Leute, die es betrifft, die dahinter stecken, wissen, wer gemeint ist. Und ich denke, da sollte man die Sicherheitskräfte auch selbst fragen. Also ich weiß, ich habe persönliche Kontakte, was auch zum Militär, die gesagt haben, es gibt Terrorismus. Das sollte man nicht einfach wegwischen. Es gibt Gruppen oder kleine Grüppchen, die mal so diese Stiche auch machen. Mal jemanden überfallen oder eine Gruppe überfallen, aber das ist kein spezielles Problem vom Niger. Ich denke mal, das ist in der gesamten Sahelzone auch. Der Niger gibt immens viel Geld aus für das Thema Sicherheit. Deswegen fühlen sich die Menschen auch sicher in den Gebieten. 19% des Bruttoinlandsproduktes gehen in die Sicherheit, also Militär, Polizei. Und die Ausbildungsmission EUCAP Sahel zum Beispiel, wo die Bundespolizei halt auch tätig ist, beziehungsweise die in Gao, die Bundeswehr, die halt die nigrischen Kräfte halt unterstützt und die malischen Kräfte dort unterstützt, haben, denke ich mal, ihre Daseinsberechtigung. Aber ob man das jetzt über Jahre, Jahrzehnte auch noch weitermachen muss, man muss ja mal sehen, was ist die Ursache dafür? Wo kommt das denn her? Warum gibt es denn Terrorismus? Wenn man die Ursache nicht bekämpft, dann wird sich das noch über die nächsten 10, 20 Jahre auch hinziehen.
Ja, das ist genau die Frage. Was ist die Ursache für diesen dort grassierenden Terrorismus? Das Phänomen gab es ja bis vor einigen Jahren in dieser Form gar nicht vor Ort. Nein. Und dann haben wir einmal den Krieg in Libyen, die Zerstörung von Libyen durch eine Militärintervention angeführt von den Franzosen und Großbritannien. Franzosen, die jetzt wiederum vor Ort sind, um den auch daraus resultierenden Terrorismus bekämpfen zu wollen, das ist natürlich schon interessant. Sie haben gerade auf die Frage hingedeutet, ja, wer finanziert den Terrorismus überhaupt oder wie finanzieren sich die terroristischen Gruppen? Ja. Also viele Menschen sind der Meinung, dass es die Quadratur des Kreises ist, also dass man nicht einerseits ein Land zerbomben kann, die ganze Region destabilisieren kann und sich dann als Helfer aufschwingt, um das Ergebnis dieser Intervention, die Destabilisierung und den grassierenden Terrorismus, dann wieder als Helfer bekämpfen zu wollen. Viele Menschen argumentieren, dass das, ja, wenn man so will, vielleicht auch Methode hat. Wie beurteilen Sie das?
Man muss einfach mal die Frage sagen, welches Interesse hatten dann die Länder, Gaddafi zu stürzen, die ganze Regionen auch wieder zu destabilisieren, was eigentlich als Mauer, als Schutzschild oder was auch für Europa, für die Flüchtlinge auch galt, kann ich selber nicht beurteilen. Aber es hat, wie gesagt, alles Ursachen und jeder hat wahrscheinlich, der daran beteiligt war, an dem Sturz seine Gründe gehabt, warum er da mitmacht. Also ich sehe da eigentlich keinen Sinn drin.
Das ist genau das. Das ist genau der Punkt, dass es jetzt seit geraumer Zeit die Zivilbevölkerung in den jeweiligen Ländern, sei es in Niger, in Mali, in den Sahelländern, sage ich jetzt mal etwas verallgemeinernd, der Ansicht ist, dass die Franzosen dort mit ihrem Militär eigentlich eine neokoloniale, wenn nicht gar imperialistische Politik betreiben würden und es durchaus Zusammenhänge gibt zwischen wirtschaftlichen Interessen und der Präsenz von ausländischen oder französischen Truppen vor Ort. Deutschen Truppen ja auch, 1100 Soldaten, wenn ich richtig informiert bin, in Mali. Wie sehen Sie also diese Kritik, die ja von den Menschen vor Ort kommt, wie beurteilen Sie die?
Ich habe im ersten Jahr meines Unternehmerlebens dort unten im Niger, habe ich mich natürlich auch für interessiert für die ganze Geschichte. Ich habe dann aber irgendwo für mich auch gesagt, ich habe mir meine Meinung gebildet und halte mich aber, was dieses Thema betrifft, was für ein Interesse hat Frankreich dort unten, halte ich mich einfach raus, muss ich einfach ehrlich dazu sagen. Unterhalten Sie sich mit den Menschen vor Ort und dann wissen Sie, was die Meinung der Menschen halt ist. Auch ich halte mich da ganz dezent zurück.
Sie hatten auch Erfahrungen mit der GIZ vor Ort gesammelt, mit den Projekten, die dort in der sogenannten Entwicklungszusammenarbeit vor Ort initiiert werden und auf den Weg gebracht werden. Die Entwicklungszusammenarbeit steht seit Jahrzehnten in der Kritik. Früher hieß es Entwicklungshilfe, dann wurde es umbenannt in Entwicklungszusammenarbeit. Was für Einblicke konnten Sie gewinnen in die Effektivität dieser GIZ-Projekte vor Ort?
Also meine persönliche Meinung ist, dass sehr viele Objekte oder Projekte überfinanziert sind und nicht nachhaltig sind. Wenn die Projekte auslaufen nach 2 oder 3 Jahren, werden keine Arbeitsplätze langfristig auch geschaffen. Sicherlich gibt es den einen oder anderen Ansatz, aber aus meiner Sicht verpufft das. Gerade heute war ein Beispiel gewesen beim Afrika-Verein. Wenn 50 Jahre Entwicklungshilfe in Mosambik gefeiert wird, dann muss schon irgendwas verkehrt laufen, oder? Muss man 50 Jahre Entwicklungshilfe leisten?
Vor allen Dingen, wenn das Land immer noch bitterarm ist.
Ja klar, also irgendwas läuft doch daran falsch. Ja. Und das ist, denke ich mal, im Niger auch so. Also die Projekte müssten vielleicht ganz anders aufgestellt werden, auch langfristig aufgestellt sein, dass es auch nachhaltig ist.
Was bräuchten die Menschen tatsächlich eigentlich vor Ort? Man kann ja nicht davon ausgehen, dass die einfach nicht in der Lage sind, selbstständig Geschäfte zu machen. Das sind ja seit Jahrhunderten, die haben ja ihre Karawanenzüge gehabt, den Handel bis nach Arabien geführt, in Mali. Das alte Timbuktu war eines der größten, faszinierendsten Reiche. Schlechthin. Was ist passiert oder was muss passieren eigentlich? Was wäre eigentlich gefragt, um dieses vorhandene Unternehmertum, diesen Unternehmergeist zum Erblühen zu bringen?
Man muss die Leute auch mal machen lassen. Man muss die Leute auch wirtschaftlich auch dran beteiligen. Ich spreche jetzt, wie gesagt, nur wieder über den Niger. Mein Geschäftspartner dort unten selbst, der ist ein Tuareg. Und die Tuareg wurden auch, sag mal, viele Jahrzehnte auch unterdrückt, nicht ernst genommen, aus dem ganzen politischen und wirtschaftlichen Leben des Niger rausgehalten. Es war ja bis 2011, waren ja 7 Jahre, ich sag mal, Bürgerkrieg oder Rebellion der Tuareg. Und als man erkannt hat, man muss diese Leute mit ins Boot holen, man muss den Leuten etwas geben, womit sie Geld verdienen können, wo sie eine Firma aufbauen können, und auch politisch beteiligen. Und das funktioniert. Das funktioniert. Und das ist das zum Beispiel, was Mali noch nicht macht oder nicht mehr macht. Früher war es auch so, wo es ruhiger als Demokratie war, dass eben gerade im Norden die Berberstämme, die Tuareg auch gesagt haben, wir wollen auch etwas davon haben. Es ist unser Land traditionell. Es ist ein riesengroßes Gebiet über Libyen, Algerien, Mali und den nördlichen Niger auch verteilt. Aber die Menschen sind nicht daran beteiligt gewesen. Einfach daran beteiligen und von der Mentalität her haben die auch das Zeug dazu. Aber ich sag mal, es braucht Startkapital, es braucht Impulse, es braucht Sicherheit einfach auch, um etwas zu bewegen.
Nun ist auch, Sie sind Experte, wenn ich so sagen darf, für den Niger, aber Mali liegt nun mal, ist ein Nachbarland und dort gibt es die sogenannte Stabilisierungsmission MINUSMA der UN, wo auch deutsche Bundeswehrsoldaten beteiligt sind, Frankreich natürlich wieder mit an Bord ist und man muss fast sagen, also seitdem diese Mission gestartet ist, wird das Land immer instabiler. Der Terrorismus grassiert wie eigentlich selten zuvor oder wie noch nie zuvor. Trotz der Anwesenheit tausender von Soldaten. Nun sind Sie Unternehmer. Trotzdem haben Sie wahrscheinlich eine Perspektive auf die Thematik vor Ort. Wie beurteilen Sie das? Da muss ja grundlegend etwas schief laufen. Entweder es läuft etwas schief oder es ist intrinsisch sozusagen. Systematisch.
Es ist die Frage auch der Berichterstattung. Wenn man natürlich sieht, wie viele, ich sag mal, Entführungen, wie viele vielleicht auch Anschläge es gibt im Niger, prozentual gegenüber einfach mal sagen oder was, wie viel Menschen sterben denn auch dort in einem Jahr? Dann ist eigentlich der Prozentpunkt oder was von denen, die durch Terrorismus ins Leben kommen, viel, viel geringer als die Leute, die, sag mal, aus gesundheitlichen Gründen einfach auch sterben. Nur wenn man immer nur über den Terrorismus redet, dann ist natürlich die Frage, will man noch mehr Geld haben, um den Terrorismus zu bekämpfen, mehr Aufmerksamkeit haben, oder beschäftigt man sich mal einfach mit den Leuten, was, die dort auch immer noch hungern, auch heute noch auch hungern.
Herr Paché, dann möchte ich mich für das Gespräch ganz herzlich bei Ihnen bedanken.
Danke.
Das war der RT Deutsch Podcast.